Ich werde euch eine Predigt jetzt bringen, ein bisschen philosophischer Art, weil ich zermarte mir manchmal den Kopf über das Leben. Ja? Warum ist das Leben so, wie es ist und so kompliziert und so? Und ich bin fasziniert von Bildern, die irgendwo versuchen, unser Leben, das so manchmal unbeschreiblich schwierig, schön, fantastisch, grauenhaft, grässlich, wunderbar ist. Das fasziniert mich, wenn man dann sagt, ja, das Leben ist eine Reise, oder? Man reist vom Land der Gesundheit ins Land der Krankheit oder all die Bilder, ja, das ist faszinierend. Dann kann ich mir das ein bisschen vorstellen, aha, Leben, ich bringe das irgendwo in ein Verhältnis. Mein Vater hat ja manchmal gesagt, das Leben ist ein Kampf. Manchmal auch ein Krieg. Ich weiß nicht, wann er das gesagt hat. Immer wieder am Freitag oder am Montagmorgen. Sagt man das vielleicht? Es hilft uns irgendwo. Ja, das stimmt. Das Leben ist ein Kampf. Hilft uns, das einzuordnen, was da so auf uns zukommt. Und ich bringe euch heute ein Bild, das ich aus einem Buch gelesen habe, das leider vergriffen ist. Aber man liest ja manchmal Bücher so und dann geht das hinein und geht wieder raus. Und dann weiß man eigentlich fast nicht mehr, was man gelesen hat. Aber es gibt Bücher, die liest man und man muss das nicht mal memorisieren. Man muss sich nicht mal Mühe geben, sondern man nimmt das auf und der Gedanke ist einfach drin. Und so einen Gedanken bringe ich heute mit. Und es ist lustig, dass das eine mit einer Episode zu tun hat aus meinen Sommerferien in Österreich. Also ich komme ja ursprünglich von diesem Ausland hier. Wo ist es jetzt? Hier? Hier, klar. Ja. Sieht man ja sofort, Ausland da drüben, Österreich. Bin dort immer in die Sommerferien gefahren zu meinen lieben Verwandten und Cousinen. Und da haben wir etwas erlebt, das habt ihr sicher auch erlebt, das denke ich auf jeden Fall. Ich bin da mit einem Spiel in Berührung gekommen, das heißt Monopoly. Ich habe das mitgebracht hier. Natürlich damals in Österreich haben die ein österreichisches Monopoly mit Wiener Schnitzel und Sauerkraut und so, oder? Und da habe ich das so entdeckt. Dort haben wir beim Nachbarn im Estrich oben im Sommer Monopoly gespielt, wie die Vergifteten. Es war heißer Sommer, ich kann mich einfach noch erinnern an Holzkisten im Estrich droben, Spielbrett vor uns und dann stundenlang fasziniert dieses Spiel durchgemacht und mit dem Blödsinn, was wir gesagt haben, wir lassen es zu, Schulden zu machen. Und das heißt Never Ending Monopoly mit Wachposten in der Nacht, dass niemand die Geldscheine klaut und die Hotels verschiebt auf dem Brett. Und ich weiß gar nicht, das ist mir so in Erinnerung, diese Atmosphäre in diesem Estrich, dieses gierige Spielen. Und ich habe das einfach gedacht, das hat einfach etwas mit unserem Leben zu tun. Das Monopoly hat mit unserem Leben als Bild etwas zu tun. Es wird in jeder Kultur fast gespielt und immer wenn ein Film rauskommt, Herr der Ringe oder Star Wars, dann gibt es dann sicher ein Monopoly mit dem Sujet von Star Wars oder Herr der Ringe. Ja? Ich weiß da nicht, wie die Felder heißen und so. Weil das Spiel hier irgendwo im Leben so viel drinnen hat. Da gibt es eben das Gefängnis, ja, gibt es ja im Leben auch. Es gibt, das ist hier, dann gibt es Gewinne und Chancen, dann gibt es die ganz teuren Plätze. Das ist jetzt ein altes Spiel, Monopoly-Spiel hier. Hier, was ist das teuerste? Ich weiß doch auch nicht, was ist das teuerste? Zürich natürlich, genau, die Kogge Zürcher. Hey. Und dann die schäbigen Plätze. Goldach? Ah nein, ist nicht Goldach. Entschuldigung, nein. Chur natürlich, Chur. Hä? Bündnerland. Ja, letzter Platz. Hä? Das hat also mit unserem Leben zu tun. Da finde ich so viele Parallelen. Ja, man fängt an, man hört auf, man kommt in die Kiste, man gewinnt, man verliert. Man kann das gar nicht manchmal steuern, was da so läuft. Und es gibt Spielstrategien. Wisst ihr, wie man beim Monopoly gewinnt? Es hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Ich sage es euch jetzt, für das nächste Mal, wenn ihr Monopoly spielt. Sei gierig. Echt? Gier, von Anfang an, vom ersten Moment an. Zieh alles rein, was du kannst. Warte nicht, bis du auf den Paradeplatz kommst, vielleicht. Sondern kauf auch Chur und Goldach. Alles. Zieh rein, weil das verspricht dir niemand, dass du jemals auf den Paradeplatz kommst. Und ich habe das, als ich das so gecheckt habe, ich gedacht, hey, das ist wie unser Leben. Ja. Ich meine, willst du auf der Gewinnerseite sein auf dieser Welt, dann gib alles, zieh alles rein, sei gierig. Geiz ist geil. Dann gewinnst du. Das ist das Spiel des Lebens, leider. Und hier auch. Und ich habe das wirklich gut gespielt. In Kärnten weiß ich jetzt nicht, aber später. Meine Frau wollte mit mir gar nie mehr spielen. Die hat gesagt, du bist so ein gieriger Typ, mit dir spiele ich gar nicht mehr. Aber du gewinnst das Spiel nur so, wenn du gierig bist. Sonst kannst du es Gott vergessen. Aber dann kommt das, auf das gehe ich jetzt ein, was für mich die verrückteste Parallele war. Dann bist du jetzt am Gewinnen. Du bist der, der nicht mehr weiß, wohin mit den Hotels und den Häusern. Du hast Schuldscheine von den anderen zu Tonnen und Geldberge vor dir. Und du bist der Gewinner dieses Spiels. Und jetzt kommt der schlimmste Teil des Spiels. Dann ist das Spiel vorbei. Und alles kommt in die Kiste. Und du möchtest noch lange diesen Genuss, dass du die anderen jetzt gebotigt hast, dass du die sich fertig gemacht hast, das möchtest du genießen, aber es kommt in die Kiste. Und ich habe gedacht, hey, was für ein Bild für unser Leben. Am Schluss kommt alles in eine Kiste. Oder in ein Töpfchen. Und vorbei ist es. Das ist ein schlimmes Spiel eigentlich. Am Schluss ist alles drin. Und darum fragt man sich schon, was soll das eigentlich? Für was leben wir eigentlich? Wenn am Schluss alles in einer Kiste landet oder in einem Töpfchen, wie man dann in ein Gestell stellt. Am Schluss landet alles in einer Kiste, was ich gemacht habe. Es gibt in der Bibel viele gute Bücher, es sind ja 66 Bücher und ein Buch ist vom Salomo geschrieben, diesem König. Und was hat dieser König sinniert, philosophiert in diesem Buch, Prediger? Und er hat eigentlich am Schluss dann mal irgendwann, mehrmals im Buch gesagt, hey, liebe Leute, es ist alles ein Haschen nach Wind. Alles ist total sinnlos. Und seine Konsequenz war dann, los, jetzt geben wir alles, jetzt saufen und fressen wir und genießen das Leben. Und am Schluss kommt alles in eine Kiste und das war's. Hat noch mehr gesagt, natürlich. Es ist doch so, wir denken als Schüler vielleicht, ja, es ist da, wenn du die erste Geige spielst im Schulorchester, wenn du Klassensprecher bist, dann ist es, das ist es. Wenn du dann den Schulabschluss hast, dann gibst du alles für eine gesunde Ausbildung, eine gute Ausbildung und du willst gute Noten haben und du gibst alles und du findest das wahnsinnig toll, dass du dann Erster bist auf der ganzen Liste und alle hinten rankommen. Das findest du, das ist alles gut und nachher fängst du an Geld verdienen und rackerst dich ab, dass du in deinem Job irgendwo oben bist. Und du weißt schon jetzt, wie mühsam es sein wird, da oben zu bleiben. Und dann kaufst du dir ein Sixpack. Nein, die kann man nicht kaufen. Dann trainierst du wie ein Gestörter an deinem Sixpack rum. Kaufst dir Markenkleider und Markenschuhe. Und dann hast du ein Haus und zwei Häuser und ein Auto, drei Auto und ein E-Bike noch und weiß ich was. Und am Schluss kommt alles in die Kiste. Alles weg. Eine Frau, eine Hausfrau, die sind ja sehr schlau, Hausfrauen, die hat einmal gesagt, wie der Salomo, das Leben ist ein Witz. Was soll das eigentlich? Und jetzt schlage ich mit euch die Bibel auf, weil wir sind ja darum hier, nicht Monopoly-Spieler zu werden, sondern etwas zu lernen. Was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Witz? Warum ist das Leben so? Und Jesus, der hat ja sehr markige Sätze und Sachen gesagt und er hat immer alles in Bildern beschrieben, damit wir es verstehen, was es soll. Und er hat sehr markige Sachen gesagt und ich lese euch jetzt das vor aus Lukas 12, Kapitel 16 bis 21. Jetzt denke ich noch, dass das gar nicht steht im Lukas 12. Und das ist so, weil ich im Matthäus war. So, jetzt haben wir es hier. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis, also eben ein Bild, das wir verstehen vom Leben. Er erzählte ihnen ein Gleichnis, Jesus, den Menschen, die dazuhören, und sagte, es war ein reicher Monopoly-Spieler, ein Mensch, dessen Land hat gut getragen. Er war erfolgreich. Und er dachte bei sich selbst, was soll ich jetzt tun? Ich habe keinen Platz mehr für meine Hotels, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sagte, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, weil sie zu klein sind, und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter sammeln. Alle meine Erfolge. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen guten Job gemacht, einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. That's it. Aber Gott sagte zu ihm, du Depp, du Narr, du Dubbel. Diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und wem gehört das, was du bereitet hast? Das ist alles in der Kiste. Und so geht es dem, der sich Schätze sammelt, und nicht reich ist bei Gott. Also manchmal, wenn ich die Dinge so lese, was Jesus gesagt hat, dann muss ich sagen, kein Wunder ist er am Kreuz gestorben. Ja? Wenn wir Menschen heute auf dieser Erde so direkt die Dinge ansprechen, die wirklich Sache sind, wir würden sie heute nicht mehr kreuzigen, aber irgendwohin abschieben. Ich meine, Jesus sagt ihm nicht, es ist schlecht, dass du hier erfolgreicher Monopoly-Spieler bist, es ist schlecht, dass du das alles machst. Er sagt nur, hey, du hast irgendwo das Zentrum verpasst, das ist nicht das Wichtigste in der Welt. Gewinner zu sein im Lebensspiel Monopoly. Ich erzähle euch die Geschichte vielleicht noch in einer modernen Version. Es war ein erfolgreicher, sehr gescheiter Mann, der hatte ein richtiges Flair für Kaufen und Verkaufen und für Business und so. Und das, sein ganzes Leben dreht sich um Kaufen und Verkaufen und Wirtschaft und Wachstum und Börsenkurse und so. Und er war total begeistert von seinem Business, dass er auch im Auto immer Vorträge hält über Wirtschaftswachstum, noch wie besser leiten, noch wie besser könnte ich werden. Und er hat die 40-Stunden-Woche so sehr geliebt, dass er sie zweimal abgehalten hat in der Woche. Ich meine, seine Frau hat schon gesagt, hey, wir haben da noch Kinder. Und er hat auch gemerkt, dass er irgendwo auch kleine Wesen noch irgendwo in seinem Haushalt hatte. Aber er hatte keine Zeit. Er hat immer gesagt, ja, das machen wir dann später. Es kommt dann eine Zeit, da habe ich dann Zeit. Ich meine, irgendwann haben die Kinder und auch die Frau aufgehört, irgendwas zu sagen, weil sie gewusst haben, das kommt wahrscheinlich nicht. Und auch der Arzt hat ihm gesagt, das sagen Ärzte natürlich immer, der Cholesterinspiegel ist zu hoch. Aber sie sollte mehr Sport machen und so. Und er hat gesagt, ja, die Zeit kommt noch, es ist jetzt gerade nicht günstig und so. Die Frau hat auch gesagt, komm doch mal in den Gottesdienst. Und er sagt, nein, der Sonntag, da muss ich mich erholen. Man kann dann auch an Gott glauben, wenn man nicht in einen Gottesdienst geht. Und dann geschah das Verrückte in seiner Firma, die auch ihm gehörte, lief das Geschäft so toll und so gut, dass sein Kompagnon sagte, du, wir müssen umstellen, wir müssen die ganze Infrastruktur umstellen, wir können diesen Erfolg nicht mehr verarbeiten. Und das war sein Herzschlag. Oder endlich kommt die Phase des Riesenerfolgs. Er ist heimgegangen, hat seiner Frau gesagt, so, jetzt sind wir soweit. Jetzt bin ich dann am Ziel. Jetzt werden wir es schaffen. Ich werde jetzt die Firma umstrukturieren. 24x7 Betrieb, vernetzt, digitalisiert. Und dann können wir all die Gewinne einfahren, die jetzt auf uns warten. Das hat er am Schreibtisch zu ihr gesagt. Und dann hat seine Frau gesagt, ich gehe jetzt ins Bett. Und er hat gesagt, ja, ich komme dann auch ins Bett. Und er hat an seiner Firma gearbeitet am Schreibtisch. Und dann, obwohl er über tausende Mitarbeiter Befehlsgewalt gehabt hat, sie ihm gehorcht haben, hat ein ganz kleiner Muskel nicht ihm gehorcht. Eine kleine Arterie, die so frisch war wie ein Grashalm, war plötzlich so spröde wie irgendwo ein vertrocknetes Bombschips oder ich weiß nicht was. Ja. Und das war fertig. In der 3 Uhr in der Nacht war es fertig. Seine Frau hat ihn dann gefunden. Er sah niedlich aus, wie er da geschlafen hat, wie ein Kind, aber er war schon tot. Beerdigung. Große Beerdigung, großer Grabstein. Fast ein Denkmal. Viele Lobreden auf diesen Unternehmergeist, der so viel erreicht hat. Viel Applaus und viele Wörter, die ihm gefallen hätten, wenn er sie sehen könnte. Und dann war Nacht. Alle waren weg, es ist ruhig auf dem Friedhof. Und ein Engel Gottes fliegt durch diese Grabsteine und zu unserem Unternehmer hin. Und dann schreibt er hinein in unsichtbare Schrift, Narr. Narr, das ist die Geschichte von Jesus. Du bist am Ziel des Lebens vorbeigegangen. Die Bibel und Gott sagt nicht, hey, okay, das Lebensziel ist auf der faulen Haut liegen. Die Bibel sagt nichts gegen Erfolg, gegen Geld, gegen Karriere, gegen gib alles in deinem Job und lerne und studiere. Die Bewertung Gottes ist hier, wenn du das als einzige Ding hast in deiner Welt, dann sagt er, bist du ein Narr, weil alles in der Kiste landet und vorbei ist. Was ist denn das Zentrale hier in diesem Text? Was ist denn eigentlich jetzt das, was wesentlich wäre? Das sagt die Bibel hier am Schluss. Es ist jeder so quasi ein Narr, der sich Schätze nur hier auf dieser Erde sammelt und nicht reich ist bei Gott. Nicht reich sein bei Gott heißt bei Gott, du bist ein Narr. Ich weiß, es ist ziemlich heftig. Jetzt könnten wir uns fragen, ja, was heißt jetzt reich sein bei Gott? Heißt das jetzt, dass ich weiß doch auch nicht, irgendwie hochreligiös jetzt da in der Welt rumspeede oder dass ich da, ich weiß doch nicht, in 7 Kirchen Mitglied bin oder was heißt reich sein bei Gott? Was heißt das? Was denkt ihr? Jesus hat aus dem Alten Testament das uns weitergegeben, was reich sein vor Gott heißt. Ja, die Frommen dieser Zeit haben ihn immer herausgefordert. Sie wollten immer irgendwie etwas aus ihm herauskitzeln, weil er sie so geärgert hat auch. Und einmal haben sie ihn eben gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste, Jesus? Was ist das Wichtigste? Und ich glaube, das ist die Antwort auf Reichsein vor Gott. Und er hat ihnen das gesagt. Matthäus 22, 37 bis 39 und dann auch im Alten Testament genau die gleiche Message von Gott. Er sagt, das Wichtigste, Reichsein vor Gott, heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben. Und du sollst deinen Nächsten lieben. Und du sollst dich selber lieben. Das ist das Wichtigste. Das heißt reich sein vor Gott. Das ist die Lebens-, die Spiel-, die Erfolgsregel beim Spiel auf dieser Welt. Das Erste ist, liebe Gott von ganzem Herzen, weil er die Menschen geschaffen hat für eine Liebesbeziehung zu ihm. Wenn du die Bibel liest, wirst du vieles verstehen, wie ich auch immer noch vieles nicht verstehe. Aber was ich verstanden habe, dass es die Erschaffung des Menschen von Anfang an dazu gedacht ist, in eine Liebesbeziehung zu Gott zu stehen. Simpel und einfach. Und man versteht die Opfer des Alten Testaments nur so. Gott will eine Beziehung. Ich will bei ihnen wohnen. Ich will mit ihnen zusammen sein. Ich will das wegräumen, was uns trennt. Und am Schluss hat er gesagt, das reicht mir nicht, ich schicke Jesus Gott selber auf diese Erde, um das auf die Seite zu räumen, was die Menschen von Gott trennt. Dieser unsagbare Egoismus und diese gewaltige Gier nach immer mehr. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat das hergestellt, diese Liebesbeziehung zu Gott. Und das ist im Prinzip so simpel einfach, wie Liebe eigentlich simpel einfach ist. Und wenn du fragen würdest, was will Gott von mir, so wie Petrus, als er Jesus begegnet ist, sagt Jesus zu Petrus nicht, Petrus, was hast du alles für mich getan? Was gibst du dir alles Mühe? Sondern sagt zu Petrus, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Gott will, dass du ihn einfach liebst. Und wisst ihr, das ist nicht so kompliziert, das hat nichts mit Leistung zu tun. Klar, natürlich gibt es manchmal eine Folge von Liebe. Also weil ich meine Frau liebe, mache ich Sachen, die ich eigentlich nicht gerne mache. Zum Beispiel meine Frau sagt mir manchmal, Harry, kommst du mit mir spazieren? Spazieren. Wisst ihr, wie ich das hasse? Schon als Kind. Wir gehen spazieren irgendwo, spazieren wir da im Zeug rum, sinnlos. Aber wisst ihr, was das bedeutet für meine Frau? Liebesbeziehung. Ich muss mir das immer wieder sagen, wenn ich dann sage, spazieren, muss ich sagen, Harry, denk anders, Liebe. Sie will mit mir Liebesbeziehung pflegen, also trotte ich auch durch die Landschaft mit ihr. Also das kann es schon geben, versteht ihr? Aber Liebe ist einfach. Die Menschen, die in der Bibel wirklich krass sind, sind die Menschen, die Gott geliebt haben und die nicht alles richtig gemacht haben. Denkt an David. Ja? Was war das für ein Halunke? Was war das für ein Typ? Da würden wir sagen, ja, leistungsmäßig wäre der nicht reich bei Gott. Hat sogar Leute umgebracht und ist fremd gegangen und ich weiß nicht was alles. Hat dann auch Buße getan dafür. Aber was bei David auffällt, er hat Gott geliebt. Verstehst du, das ist das Zentrum, Liebe Gott. Und das ist nicht kompliziert. Wenn Liebe kompliziert wird, ist es nicht mehr Liebe. Und ich glaube, die wirklich reichen Menschen auf dieser Welt sind die, die Gott lieben. Und da habe ich schon Leute getroffen, Leute, die in dieser Welt niemals auf dieser Linie sind, hier Monopoly spielen, Number One. Ganz einfach, simple Leute und die haben Gott von ganzem Herzen geliebt. Und sie waren nicht perfekt. Sie haben viele auch Schlagseiten gehabt, aber sie haben Gott geliebt von ganzem Herzen. Und wenn du denen begegnet bist, dann bist du Reichtum begegnet. Und das wünsche ich dir. Das ist nicht kompliziert. Das heißt nicht, du musst jetzt jeden Tag Bibel lesen. Du darfst jeden Tag Bibel lesen. Es ist eine Liebessprache zu Gott üben. Es ist nicht, ich rackere mir einen ab und ich mache 100 Dienste in einer Gemeinde. Die Seele, die mit Gott lebt, ist reich und eine Seele ohne Gott ist in den Augen Gottes arm, auch wenn sie Villen und ganze Ländereien besitzt. Jetzt mache ich mit euch zum Schluss noch so ein Erinnerungsding. Also das Erste, was er sagt, das Zentrale ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Ich habe jetzt hier rote Punkte, das könnt ihr mal machen, es gibt die auch in klein. Kann man überall kaufen, in jedem. Darf ich da mit dem Mikrofon runter? Kann man in jedem Geschäft kaufen. Das wäre eine gute Übung für nächste Woche. Geht so Punkte kaufen. Und die roten Punkte steht als Symbol, geht alles in die Kiste. Ja, dann klebt ihr einfach mal bei euch daheim überall rote Punkte hin, wo ihr denkt, ich dachte es bei dir, diese teure Uhr geht in die Kiste, diese Lacoste-Schuhe hier vom Hans-Peter, so schlimm, so ist es schlimm für einen Prediger, dass du so Schuhe hast. Geht alles in die Kiste, was haben wir noch Wertvolles hier? Meine Mutter hat eine Perlenkette. Geht alles in die Kiste, oder? Wenn ihr das mal zu Hause machen, macht das mal zu Hause mit roten Punkten. Das ist kreativ. Eure Wohnung wird ganz anders aussehen nachher. Besucher werden sagen, was hast du für einen neuen Style? Ja. In Äthiopien gibt es eine Kirche, die hat einen Sarg an der Wand als Deko. Wisst ihr, wie cool das ist? Einfach, weil sie sagen, hey, erinnere dich, das geht alles in die Kiste. Ich meine nicht, dass es schlecht ist, dass du jetzt, wo haben wir die Markenschuhe, die Jugend? Hier, schau mal, hey. Wie viel hat der kostet? Hä? 160? iPad, das sind die ganz schlimmen Dinge. Die kannst du in der Kiste mitnehmen. Aber du kannst sie dort nicht brauchen. Das ist das Problem. Also das wäre eine Übung für euch. Ja? Und jetzt sagt Gott, was ist wichtig? Und die drei Dinge, die er sagt, das sind die ewigen Werte. Er sagt, wichtig ist Gott. Weil das Ewige, Gott ist ewig. Auch wenn du in der Kiste bist, Gott ist ewig. Also liebe Gott von ganzem Herzen. Ich klebe das jetzt auf deine Bibel noch. Ja, das wäre jetzt so ein Symbol. Das ist ewig. Und jetzt, was sagt er noch? Ewig sind Menschen. Ja, jetzt klebe ich dir einen an. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Was schwierig ist, denn den Nächsten immer so lieben, oder? Und trotzdem, Menschen sind wichtig, weil sie ewig sind. Ist egal, ob er Moslem, Buddhist oder weiß ich was ist. Egal, ob er Iraner, Schweizer, Österreicher ist. Ist doch egal. Ist ewig. Und wenn die Bibel sagt, reich sein vor Gott heißt Menschen lieben, dann nimm das vielleicht mit nächste Woche, wenn du lauter Projekte hast und dann steht so ein doofer Mensch von dir und der will 5 Minuten mit dir reden. Dann denk dran. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wo setze ich meine Prioritäten? Und das Dritte, was Gott sagt, ist, ich bin ewig, meine Seele ist ewig. Kümmere dich um deine Seele, um dich selber. Liebe dich selber. Das heißt reich sein vor Gott. So simpel. Liebe Gott von ganzem Herzen. Fang das an. Da musst du nicht professionell das machen. Liebe Gott von ganzem Herzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder liebe deinen Nächsten. Nimm dir Zeit für Menschen. Und nimm dir Zeit für dich selber. Ja, kauft so Punkte, macht das. Das wird euch daran erinnern. Und vielleicht auch gibt es da bei den Roten auch viele imaginäre Punkte, die du nicht anbringen kannst. Was machen wir uns für viele Sorgen? Was ist uns alles wichtig? Alle Diplome und Ausweise, alles geht in die Kiste. Ja? Die Bibel sagt nicht, mach das nicht, aber deine Priorität soll bei Gott, beim Nächsten und bei dir selber sein. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Wort, deine Bibel so direkt ist, dass sie uns aufzeigt, was wesentlich ist im Leben. Und ich bin Lernender. Ich rutsche immer, mein Herz ist total auf Monopoly-Spiel eingestellt, auf dieser Welt. Ich bin infiziert von Gier und von allem, was immer wieder hochkommt. Und ich lerne von dir, Jesus, dass es etwas anderes gibt auf der Welt, wo das viel besser ist. Und Herr Gott, lehr mich, dich zu lieben. Simpel und einfach, lehr mich, dich zu lieben. Hilf mir, Gott, dass ich heute und nächste Woche nicht vergesse, dass Menschen dir wichtig sind, dass Menschen ewig leben. Lass mich meine Priorität auf Menschen setzen. Und danke, Herr, hast du mir ewiges Leben geschenkt, eine Seele. Und Herr, hilf mir, dass ich Zeit habe, in mein Leben hineinzuschauen, mich selber zu pflegen. Nicht in Egoismus, sondern immer im Spiegel von dir. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns da hilfst, wirklich reich zu werden vor dir. Lass uns nicht, dass dieses Gerichtsurteil aus der Bibel, das heißt, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel, dass wir da nicht reinfallen, sondern dass wir suchen, reich sein vor dir. Danke dir, Jesus, dass du uns hilfst. Amen.